Ein unruhiges Jahr geht zu Ende. Ein chaotisches Jahr. Ein Jahr der falschen Prognosen und der Überraschungen. Vielen von uns stecken vielleicht auch noch die schrecklichen Ereignisse von Berlin in den Knochen. Die Welt ist irgendwie unberechenbar geworden. Was wir heute prognostizieren, wird morgen mit an wahrscheinlich grenzender Sicherheit falsch sein. Die Welt ist zerbrechlich, unruhig. Was wollen wir denn hören an Heiligabend? Oder anders gefragt, was müssen wir denn hören an so einem Tag wie heute? Mir ging es im Verlauf der letzten Wochen und Monate und auch gerade in dieser Woche so, dass ich irgendwann die Nachrichten nicht mehr hören konnte. Und die Talkshows und die Analysen, weil es immer dasselbe ist dann irgendwann. Man hat den Eindruck, es ist doch irgendwie schon alles gesagt. Und zum 100. Mal wiederholen wir, dass wir nicht alle Flüchtlinge pauschal in denselben Topf werfen dürfen, dass der Islam auch eine friedliche Religion sein kann und. Da mag viel Richtiges dran sein, aber irgendwann können wir das nicht mehr hören und vor allem, das wollen wir heute Abend nicht hören. Was wollen wir hören? Was müssen wir heute Abend hören? Es war 1940, und der bekannteste Theologe des 20. Jahrhunderts, Karl Barth, ein Schweizer, saß in der Schweiz in seinem Studierzimmer. Die kleine Schweiz war sozusagen umzingelt vom Zweiten Weltkrieg. Und Karl Barth schreibt in dieser Zeit, 1940, den ersten Band seiner Dogmatik, die dann später sehr berühmt werden sollte. Und seine Freunde sagen, spinnst du eigentlich? Wie kann man 1940 in diesen Zeiten, in diesen unruhigen Zeiten eine Dogmatik schreiben? Müssten wir nicht viel mehr politische Reden halten? Müssten wir nicht Reden halten, wo wir zum Engagement aufrufen? Dazu müssen wir wissen, Karl Barth war ein sehr politischer Mensch. Er war ganz aktiv im Widerstand gegen Hitler gewesen, deshalb hat Hitler ihn auch vertrieben aus Deutschland. Es war kein unpolitischer Mensch. Aber in dieser Situation antwortete Karl Barth seinen Freunden, wisst ihr, in solchen Zeiten wie heute, wenn die Welt verrückt ist, muss die Kirche das sagen, was nur die Kirche sagen kann. Das andere, das können auch die Politiker sagen. Das andere, das können auch die Talkmaster sagen. Aber in diesen Zeiten, je dunkler die Welt ist, desto mehr müssen die Kirchen das sagen, was nur sie sagen können. Gott ist Mensch geworden. Gott ist in diese Welt gekommen. Gott hat uns nicht allein gelassen. Er hat sich klein gemacht. Er ist an Weihnachten Mensch geworden. Er ist an Karfreitag für die Menschen gestorben und an Ostern für sie auferstanden. Diese Botschaft, die müssen wir hören. Und das ist auch das, was wir heute Abend hören müssen. Je dunkler die Zeiten sind, je unruhiger die Welt wird, desto mehr müssen wir wieder auf das hören, was nur wir sagen können. Dass Gott sich offenbart hat. Dass Gott uns nicht alleine gelassen hat, dass er uns nahe gekommen ist. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass dieses Wissen, diese Botschaft uns irgendwie verloren gegangen ist. Vielleicht auch ein Stück weit in den Kirchen verloren gegangen ist. Heute Abend wird auf vielen Kanzeln wieder Politik verkündigt. Und dabei glaube ich, dass es eine wichtigere Botschaft gibt. Und diese Botschaft möchten wir zurückgewinnen, vor allem, wenn wir solche Nachrichtenclips sehen, wie das, was wir gleich uns eben mal kurz anschauen.
Manchmal sind es die einfachsten Fragen, auf die wir einfach keine Antwort haben. Zumindest nicht, wenn wir ganz überraschend und unvorbereitet damit konfrontiert werden. Oder was würden Sie sagen, wenn ich Sie jetzt plötzlich frage, warum feiern wir eigentlich Weihnachten?
Er rückt immer näher, der heilige Abend. 11 Tage noch bis Weihnachten. Die einen im Stress, die anderen genießen. Leckeren Glühwein und die vielen schönen Lichter. Da können schon mal ein paar Erinnerungslücken auftreten. Irgendwie soll es jedenfalls was zu feiern geben. Doch stopp, was soll das Ganze eigentlich und warum feiern wir nochmal?
Das weiß ich auch nicht. Da bin ich, nee, sowas, ich, geschichtlich bin ich raus, kann ich nicht sagen.
Jesus wurde geboren von der, wie war das, Maria? Oder war das Eva Maria? Ich weiß gar nicht mehr, wer ist denn die Mama von ihm? Weißt du, die drei heiligen Könige haben ihn auf jeden Fall gebracht, Leute, ne, wie ihr das hier sieht. Und, wie bitte? Die haben ihn gebracht, natürlich.
Why? I don't know, just for party, food, eat, like celebration.
Weil das dazugehört. Einmal im Jahr, und dann der Weihnachtsmann kommt. Danke.
Weil das ein Fest der Gemütlichkeit ist. Deswegen feiern wir Weihnachten.
Nee, danke, ich weiß es nicht. Ich komme nicht aus Hamburg.
Weihnachten ist ein wichtiger Fest, weil Christus gestorben.
Warum feiern wir Weihnachten? Oh, kann ich nicht sagen.
Familie kommt zusammen, es ist eine schöne Zeit, die Vorfreude, alles drumherum, Weihnachtsmarkt.
Warum? Ja, wie sieht es schon mal. Ja, warum feiern wir eigentlich Weihnachten?
Ja, weil das so ist.
Weil das so ist, ja.
Und freie Tage.
Entschuldigung, wissen Sie, warum wir eigentlich Weihnachten?
Oh ja, gute Frage.
Nee, das kann ich Ihnen nicht sagen.
Keine Ahnung?
Nee, keine Ahnung. Nein, nein. Also mit der Kirche habe ich es nicht und sonst wüsste ich auch nicht.
Bin ich heute gar nicht darauf vorbereitet, um mir das zu beantworten. Ich kann jetzt Ihnen nicht beantworten.
Weil es Tradition ist. Weil ich so gelernt habe, macht man schon immer so.
Für Jesus Christus geboren wurde.
Ich weiß es nicht. Mein Gott, können wir nicht was über Ostern reden?
Wie war es denn mit Ostern?
Ostern war schön. Eier waren lecker und sonst. Das war's. Tschüss.
Ja, tschüss.
Tja, bei uns wäre das natürlich nicht passiert. Im frommen Schwabenländle, nee. Wir wissen ja alle, warum wir Weihnachten feiern. Wir gehen ja schließlich am Heiligabend in die Kirche, oder? Wir wissen, warum wir Weihnachten feiern, aber ehrlich gesagt, Wissen und Verstehen sind zweierlei. Man kann auf die Frage, warum feiern wir eigentlich Weihnachten, natürlich schon eine korrekte Antwort geben. Und ich würde mal wetten, jetzt jeder, der heute Abend hier ist, der würde die richtige Antwort geben. Aber mit den richtigen Antworten, da kann es ja auch vielleicht so sein, wie in der Schule damals. Der Lehrer fragt was und dann liest man so irgendwie noch schnell was aus dem Heft vom Nachbarn vor und alle merken eigentlich, während man das vorliest, dass man überhaupt nichts verstanden hat. Man sagt zwar schon das Richtige, das Korrekte, aber keinen blassen Schimmer von dem, was man da eigentlich sagt. Und deshalb geht es nicht nur darum, dass wir wissen, warum wir Weihnachten feiern, dass wir da als eine korrekte, historische oder kirchlich dogmatisch richtige Antwort geben können, sondern dass wir verstehen, dass wir die Bedeutung ermessen. Warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Und wisst ihr, bei so einem Großereignis, ich habe es ja schon gesagt, schon vorhin auch umschrieben, wir feiern Weihnachten, weil Gott Mensch wird, weil Jesus in diese Welt kommt. Bei diesen Großereignissen, wenn man nach der Bedeutung fragt, dann muss man Gleichnisse erzählen. Man muss das irgendwie so mit dem eigenen Leben verknüpfen. Das muss man an sich heranlassen und mit der eigenen Lebenswirklichkeit in Verbindung bringen. Wir können über diese großen Ereignisse nur in Gleichnissen sprechen. Und ich möchte heute Abend über einen Aspekt des Weihnachtsfestes, wie gesagt, es gibt noch viel, viel mehr, aber ich möchte einen Aspekt herausgreifen und möchte gleichnissartig mit euch, mit Ihnen heute Abend darüber nachdenken. Und deshalb möchte ich Ihnen heute Abend von Phil Connors erzählen. Ich weiß nicht, ob Sie ihn schon mal gesehen haben. Phil Connors ist Journalist. Er ist oft ziemlich schlecht gelaunt. Man könnte sagen, er ist Berufszyniker. Und er hasst vor allem immer so den Anfang Februar, weil immer Anfang Februar muss er in ein ganz verlassenes Nest in der Provinz fahren, Panzutuni, weil dort Murmeltiertag ist. Und er hasst diesen Job. Er hasst dieses Murmeltier und er fährt da wieder hin mit seinem Team und er macht seinen Job wirklich ziemlich miserabel. Man merkt ihm an, dass er überhaupt keine Lust darauf hat. Er schikaniert seine Kollegen und Kolleginnen. Und am Abend, als sie eigentlich heimfahren möchten, kommt ein Schneesturm auf. Und sie müssen noch einmal in Panxatoni übernachten. Am nächsten Morgen ist die Welt irgendwie gleich wie immer und doch ganz anders. Phil Connors wacht auf und stellt fest nach ein paar Minuten, dass er so in so etwas wie einer Zeitschleife hängt. Ist jetzt ein Science-Fiction-Element, aber spielt keine Rolle. Also das bedeutet, für ihn wiederholt sich immer und immer der gleiche Tag, dieser verhasste Murmeltiertag. Nur für seine Mitmenschen ist die Welt irgendwie noch in Ordnung. Aber für ihn, er ist immer in dieser Wiederholungsschleife. Jeden Tag Murmeltiertag. Das ist natürlich deprimierend für ihn. Er versteht die Welt nicht mehr. Aber irgendwann versteht er es so langsam, aus dieser misslichen Lage Kapital zu schlagen. Er freundet sich so ein bisschen an mit dieser Situation. Denn dadurch, dass er diesen Tag immer und immer wiederholt, weiß er so langsam ziemlich viel über seine Mitmenschen. Er verdient zum Beispiel ziemlich viel Geld, indem er bei Quiz-Sendungen mitmacht. Er kennt ja die Antworten schon. Er hat ja die Sendung schon x-mal gesehen. Und das Faszinierende ist auch, er weiß eben so ziemlich viel über seine Mitmenschen. Denn er hat ja immer wieder Gelegenheit, mit ihnen am Tisch zu sitzen, sie auszufragen und so weiter. Und das macht er sich zunutze. Natürlich auch, um bei Frauen zu landen. Ja, liebe Frauen, ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn jemand mit euch flirtet, der so die innersten Wünsche und Sehnsüchte von euch zu kennen scheint. Der das irgendwie zu ahnen scheint, von was ihr träumt. Und der das so ganz diskret und scheinbar zufällig drauf anspielt. Das schaffen wir Ehemänner ja selbst nicht, wenn wir 30 Jahre verheiratet sind. Und bei Phil Connors klappt das auch. Manchmal. Aber vor allem bei einer Frau, bei Rita, da funktioniert das nicht. Er will sie mit aller Kraft irgendwie rumkriegen. Ja, er will mit ihr ins Bett und jeden Tag kommt er ein Stückchen näher. Er weiß ziemlich viel, er macht ihr den Hof und mit allen Tricks und Methoden versucht er, sie für sich zu gewinnen, aber jeder Tag endet damit, dass Phil Connors von Rita eine Ohrfeige bekommt. Aber einen Tag, an einem Abend ist alles ganz anders. Und wir schauen uns mal diese Schlüsselszene an.
Oh, tut mir leid.
Nur keine Angst, du kannst ruhig einschlafen. Ich verspreche dir, ich werde dich nicht anfassen. Nicht sehr.
Schon okay, ich bin nicht müde. Was hast du gesagt?
Ich glaube, die letzte Zeile, die ich dir vorgelesen habe, kommt von irgendwo ein Lichtlein her.
Ehrlich?
was ich dir noch sagen wollte, ist, ich finde, dass du die netteste, süßeste, hübscheste Person bist, der ich in meinem Leben begegnet bin. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der netter zu anderen Menschen ist als du. Und als ich dich zum ersten Mal sah, da ist etwas mit mir passiert. Das habe ich dir nicht gesagt, aber ich wusste, dass ich dich festhalten wollte, so fest ich konnte. Ich habe jemanden wie dich nicht verdient. Aber wenn ich es irgendwie könnte, ich schwöre, ich würde dich lieben. Bis ans Ende meines Lebens.
Entschuldige, hast du was gesagt?
Gute Nacht, Rita.
Gute Nacht, Phil.
Warum hat der Phil eigentlich von der Rita immer eine Ohrfeige gekriegt? Weil die Rita mit ganz feiner Intuition gespürt hat, dass der Phil etwas will von ihr. Dass da Berechnung dahinter steckt, in seinen Versuchen, sich ihr anzunähern. Die Rita hat gespürt, der will mich doch nur rumkriegen. Und die hat das irgendwie intuitiv, obwohl sie gar nicht so gespürt hat, was da eigentlich falsch läuft in diesem Film, hat sie das immer gespürt und die hat ihn jedes Mal abblitzen lassen, weil sie dafür feine Antennen hatte. Der will doch nur was von mir. Das ist keine Liebe. Ihm geht es gar nicht um mich. Er will eigentlich nur sein Ziel erreichen. Er will mich eigentlich nur rumkriegen. Und an diesem Abend, und das ist so die Wende in diesem Film, nicht sofort, das geht dann noch ein Stückchen, aber an diesem Abend ist es ganz anders. An diesem Abend hört Phil Connors auf, irgendetwas zu wollen von Rita. Er will nicht ans Ziel kommen. Er will nichts erreichen. Er genießt es einfach, dass er bei ihr sein kann. Und er sagt ihr, und wenn ich noch 100.000 Murmeltiertage hier mit dir verbringen muss und nie ans Ziel komme, es ist schön, dass wir zusammen sind. Ich will nichts erreichen. Ich will nichts von dir. Ich will dich einfach nur lieb haben. Und in diesem Moment hat dieser Phil Connors so etwas wie eine Ahnung von selbstloser Liebe. Er spürt etwas vom Wesen der Liebe, dass es der Liebe nicht darum geht, etwas zu wollen, etwas zu erreichen, zum Ziel zu kommen, sondern mit dem anderen Gemeinschaft zu haben, für den anderen da sein zu dürfen. Und diese selbstlose Liebe, die sprengt das Gefängnis. Letztendlich, in dem Phil Connors gefangen war. Diese selbstlose Liebe allein hat die Macht der Erlösung. Letztendlich ist es diese selbstlose Liebe, die den Phil erlöst aus seinem Gefängnis und dann auch diesen Zauber bricht, der über dieser Geschichte liegt. Und seht ihr, das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten. Gott hätte 1000 Möglichkeiten und Arten und Weisen, mit uns in Beziehung zu treten. Gott könnte uns zwingen. Gott könnte uns beherrschen. Gott könnte uns manipulieren. Gott könnte uns Gewalt antun. Gott könnte uns überreden. Gott könnte uns überwältigen. Gott könnte uns überlisten, austricksen. Er könnte, so ähnlich wie Phil Connors, all seine Trümpfe ausspielen, die er so im Ärmel hat, um uns dorthin zu bringen, wo er uns haben möchte. Das könnte er. Natürlich. Gott hätte tausend Arten und Weisen, mit uns umzugehen. Uns dirigieren, uns unbewusst manipulieren, um uns dorthin zu bringen, wo er möchte. Aber wisst ihr, was dabei auf der Strecke bliebe? Unser Herz. Er würde letztendlich nicht unser Herz erreichen. Natürlich würde Gott es schaffen, uns dahin zu bringen, dass wir das tun, was er möchte. Aber das würde an unserem Herz vorbeigehen. Und deshalb wählt Gott einen anderen Weg. Und dieser Weg ist der Weg selbstloser Liebe. An Weihnachten kommt Gott als kleines, hilfsbedürftiges Baby auf die Welt. Und Gott zeigt uns mit diesem Geschenk, ich will nichts von dir. Ich will dich nur lieb haben. Ich will nur in deiner Nähe sein. Ich möchte nur Gemeinschaft mit dir haben. Ich will nichts von dir, verstehst du das? Ich will dich einfach lieb haben dürfen. Weihnachten ist der Ausdruck von Gottes selbstloser Liebe. Gott macht sich schwach. Gott macht sich ohnmächtig. Gott macht sich hilflos. Gott macht sich arm. Gott will nichts von dir. Hast du das schon gewusst? Gott will nichts von dir. Vielleicht blinken jetzt bei dem einen oder bei dem anderen irgendwelche roten Alarmsirenen, die sagen, na halt, Moment mal, die ganze Bibel ist doch voller Gebote und Verbote, Gott will doch eine Menge von mir. Ich glaube, dass das ein tiefstes Missverständnis ist. Gott will nichts von dir. Er will dir alles schenken. Das ist dein tiefster Wunsch. Er will dir und mir alles schenken. Er schenkt sich uns selbst. Das ist das, was er will. Er will sich uns schenken. Gott hört auf, beziehungsweise für uns in unserer Wahrnehmung. Er will uns nicht manipulieren. Wir wollen ja gewonnen werden. Wir wollen ja erobert werden in unserem Herzen. Wir wollen nicht gezwungen, nicht manipuliert, nicht dirigiert werden. Wir möchten, dass sich jemand für uns interessiert, ohne unser Geld zu wollen oder unseren Gehorsam oder unsere Weihnachtsgeschenke oder unseren Körper, unseren Sex, unsere Zeit, unsere Expertise, all das, was wir geben könnten. Wir wünschen uns im Tiefsten, dass uns jemand liebt und will und sich uns zuwendet, ohne von uns etwas zu wollen. Dass uns jemand will und nicht, dass jemand etwas von uns will. Gott will nichts von mir und nichts von dir. Er will nur uns alles schenken, uns gewinnen. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Das ist Weihnachten. Gott kommt auf diese Welt, um uns zu sagen, wie sehr er uns liebt. Und deshalb macht er sich klein und hilflos in diesem Kind in der Krippe. Aber wisst ihr, diese Liebe, wenn sie bei uns ankommt, dann verändert sie was. Dann hat sie die Macht, uns zu erlösen. Dann hat sie die Kraft, uns herauszulösen aus dem Gefängnis, in dem wir drinstecken. Aus dieser Eigendrehung, aus dieser Ich-Sucht, aus dieser Selbstbezogenheit. Diese selbstlose Liebe hat erlösende Kraft. Und diese erlösende Kraft wird die Erde verändern. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Diese erlösende Kraft der Liebe wird die Erde verändern. Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wo Gott mit seiner Liebe landet, wo wir Gott Gott sein lassen und unser Herz seiner Liebe öffnen, da kann Gott unser Herz verändern. Und das ist dann durchaus auch politisch. Da werden aus Feinden vielleicht Verbündete. Da haben die Vorurteile keine Kraft mehr in unserem Leben. Da hören wir auf, einander zu verurteilen. Da reichen wir uns die Hände über die Grenzen und Zäune hinweg. Da fangen wir an, Versöhnung zu leben, dort, wo wir uns schon längst nichts mehr zu sagen haben. Diese selbstlose Liebe hat erlösende Kraft und verändernde Macht. Aber die Frage ist, ob wir uns darauf einlassen. Und ich möchte dir, möchte mir, uns heute die Frage stellen, wenn diese selbstlose Liebe Gottes dein Herz nicht gewinnt, was dann? Was dann? Wenn Gott in seiner selbstlosen Liebe, wie er uns an Weihnachten begegnet, in diesem Baby, in diesem unglaublichen Geschenk der Nähe Gottes, wenn Gott dein Herz nicht gewinnt an Weihnachten, wann dann? Wann möchtest du ihm dein Herz öffnen, wenn nicht heute? Dann, wenn du verstehst, dass Gott keine Forderungen an dich stellt. Dass er nichts von dir will, als alles zu schenken. Ich möchte jetzt die Band nach vorne bitten. Wir werden gleich so ein bisschen Instrumentalmusik hören. Aber das ist der Moment, für jeden von uns nachzudenken. Wisst ihr, Gott hat sich mit seiner selbstlosen Liebe ganz verletzlich gemacht. Ganz verwundbar. Es gibt ja nichts Verletzlicheres, nichts Verwundbareres, Hilfloseres als ein kleines Kind. Gott hat sich unendlich verletzbar gemacht in diesem Kind. Und du kannst einer verletzbaren, einer Liebe, die sich verletzlich macht, nur begegnen, indem du auch dich verletzlich machst. Indem du das Visier hochklappst. Indem du deine Rüstung ablegst. Indem du Schluss machst mit dem Versteckspiel vor Gott. Und rauskommst aus deinem Versteck und sagst, hier bin ich, Gott. Ich vertraue deiner selbstlosen Liebe. Ich mache mich verletzlich durch Vertrauen. Ich möchte dieser Liebe mein Herz schenken. Ich möchte mich verlieren in dieser Liebe. Und letztendlich ist das Weihnachten. Erobert werden von einer unfassbaren Liebe, die Mensch geworden ist. Und wisst ihr, das ist das, was wir hören müssen 2016. Deshalb sind wir in der Kirche. Weil uns das sonst niemand sagt. Und weil das auch nicht auf unserem eigenen Mist gewachsen ist, sondern weil das die überraschende Botschaft ist seit 2000 Jahren. Gott wird Mensch, dir Mensch zugute. Er will nichts von uns, nur alles schenken. Lasst uns einen Moment still werden und lassen wir die Liebe Gottes ankommen in unserem Herzen. Machen wir uns verletzlich, öffnen wir uns dieser Liebe Gottes. Man könnte auch sagen, schenken wir Jesus unser Herz. Das können wir tun im Gebet, in der Stille, in den Momenten, denen wir jetzt auf die Musik hören. Dann wird's Weihnachten bei uns. Amen.